Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Hier unser letzter Messetag, die 158. Sendung. Ich wollte eigentlich darüber berichten, wie schlecht es uns geht, wie kaputt die Füße sind, wie kaputt wir sind. Das wurde mir verboten. Wir müssen das neu machen. Aber jetzt möchte ich mal hören, Herr Kollege, wie geht's dir denn?
Keine kaputten Füße. Es geht mir nicht schlecht, es geht mir gut. Liegt aber daran, dass ich sehr vorsorglich immer sehr früh ins Bett gegangen bin und auch gut geschlafen habe. Und morgens war ich frisch und froh und freute mich auf die CeBIT.
Ja, dann wäre es jetzt auch an dir, unseren ersten Beitrag und vielleicht auch den zweiten.
Ja, das mache ich auch. Green IT sollte ein großes Thema hier auf der 2009er CeBIT sein, sollte schon 2008 ein großes Thema sein. Wir reden mit Dr. Fechner, ist vom Vorstand von Alcatel-Lucent über dieses Thema und danach kommt ein ganz wichtiges Thema. Kurt Kramlich war hier bei uns im Studio zusammen mit Klaus Knopper. Die haben wir dann getrennt, die zwei, und haben zwei Beiträge daraus gemacht. Und er spricht dann über Skole Linux. Das ist das Linux für die Schulen. Und da könnte in Zukunft viel Gutes passieren.
Sagt dir der Begriff Open Innovation etwas?
Offene Innovation, wenn ich das mal übersetze. Das heißt aber wahrscheinlich nicht sehr viel.
Ne, das ist ziemlich platt gesagt. Aber was dahinter steckt und was man sich eigentlich darunter vorstellt.
Werde ich jetzt von dir erfahren.
Nein, mit Sicherheit nicht. Dazu haben wir wieder von Alcatel-Lucent Herrn Dr. Fechner im Studio. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Guten Tag.
Was bedeutet das in Ihrer Sprache?
Open Innovation lehnt sich sehr stark an die Philosophie des Web 2.0 an. Das heißt, dass es ein sehr interaktives Web ist, mit dem jeder auf der Welt kommunizieren kann, egal wo er ist. Und man damit auch Zugang hat zu dem Wissen aller Menschen. Und auf Open Innovation auf die Firma übertragen heißt es, dass wir bewusst den Innovationsprozess öffnen als Unternehmen und dann aktiv mit einschließen Wissen, Expertise, Know-how außerhalb der Firma. Das klingt erstmal sehr einfach, ist noch sehr neu, hat aus meiner Sicht viele Chancen, viele Risiken, viele Fragen, noch nicht so ganz viele Antworten.
Was ist denn der Innovationsprozess?
Gut, der klassische Innovationsprozess ist, dass jemand eine Idee hat in der Firma, diese Idee umgesetzt wird, entwickelt wird, das Produkt produziert wird und verkauft wird. Das wäre der klassische Prozess. Aber hier geht es darum, auch externe Ressourcen mit einzubeziehen, externes Know-how mit einzubeziehen.
Wäre es denn ein Innovationsprozess, wenn jemand vor ein paar Jahren auf die Idee gekommen wäre, wir geben jedem Mitarbeiter Internet?
Es ist ein großer Unterschied, ob Internet nur dazu genutzt wird, um Informationen sich herauszuholen oder ob sie interaktiv werden, dass sie selbst Informationen reingeben, freiwillig reingeben, sich öffnen.
Also eine Ideen- und Wissenstauschbörse.
Ja, in dem Sinne. Es gibt jetzt einfache Beispiele, wo man sich das so gut vorstellen kann, aber es geht auch in Bereiche rein, wo noch sehr viel Grauzone ist. Jetzt nehme ich mal ein globales Unternehmen, Alcatel-Lucent Deutschland. Wir öffnen uns natürlich innerhalb des Konzerns. Das heißt, wir wollen nicht im Wettbewerb stehen, sondern wir wollen uns öffnen und nutzen alle Ressourcen, alle Know-how, alle Ideen, die wir in der Firma haben. Eine deutliche Bereicherung, können Sie sich vorstellen. Da kommt mehr Schnelligkeit rein, da kommt mehr Kreativität rein. Aber es geht einen ganzen Schritt weiter. Was machen wir zum Beispiel in Deutschland? Das machen wir schon sehr intensiv seit Jahren. Wir arbeiten im Forschungsverbund mit anderen Institutionen und Hochschulen und kriegen dafür auch Fördergelder. Aber für uns ganz wichtig ist, neben dem Fördergeld, ist, dass wir den Zugang haben zu einer Expertise, die wir nicht alleine im Unternehmen hätten. Ist auch noch relativ einfach. Aber es geht noch weiter. Es geht wirklich so weit, dass man auch, sage ich mal, mit dem Wettbewerb redet, mit dem Kunden zusammen entwickelt. Und kann man sagen, für den Kunden haben wir schon immer entwickelt. Aber es geht darum, mit dem Kunden zusammen zu entwickeln. Es werden Begriffe geprägt. Ich habe sie auch erst seit 6 Monaten gelernt. Prosumer. Also die Kombination aus Produzent und Konsumer. Und es stellt sich dann schon natürlich die Frage auch, wie ist das mit den Erfindungen? Wie ist das mit dem, womit habe ich meine Alleinstellungsmerkmale gegenüber dem Wettbewerb? Wie schütze ich diese Alleinstellungsmerkmale? Ich habe dort von einigen Leuten eine flapsige Antwort bekommen, die gesagt haben, wenn du dich nicht an der Open Innovation beteiligst, dann wirst du ein Alleinstellungsmerkmal haben. Du wirst nicht mehr innovativ sein. Sehr flapsig, aber man muss darüber nachdenken.
Man muss darüber nachdenken, ja.
Es wird die Frage gestellt, wird es noch den Erfinder geben? Natürlich wird es Erfindungen geben, aber ist es nicht eine mehr kollektive Erfindung dann? Wird es wirklich noch den Erfinder geben? Kann einer wirklich auf den Ursprung zurückgehen? Hier werden Paradigmen auf den Kopf gestellt.
Klingt so ein bisschen wie vor ein paar Jahren die Expertensysteme, die Wissen zusammenholen sollten, damit auch andere an dem Wissen partizipieren konnten. Dass zum Beispiel Spezialisten in der Autoindustrie das Getriebe mit Spezialwissen versehen haben und ein Monteur konnte nachher da ein bisschen rausziehen, welche Schraube er zu lockern hatte bei dem Getriebe. Ist da so ein bisschen was Moderneres jetzt?
Ich glaube, das war sehr gesteuert und kontrolliert. Mhm. Hier kommt eigentlich eine Komponente rein, die nicht mehr so gesteuert und so kontrolliert ist. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, was diskutiert wird. Und man sagt, mit dem Kunden entwickeln, was heißt das? Das heißt, öffentlich, nicht im Intranet, sondern im Internet, kann der Kunde oder wird der Kunde aufgefordert, mein Produkt zu analysieren. Vielleicht sogar in einigen Bereichen ist das möglicher heute, sogar weiterzuentwickeln, mit entsprechenden offenen Interfacen, Kritik zu üben. Wo dann meine Frage natürlich kommt, ja, und dann hat ja der Wettbewerber, der sieht das ja auch. Und dann sagt man mir, ja, so what? Der Kunde wird sich ja nur dann engagieren, wenn er genau weiß, dass ich das auch machen werde. Dass ich das, und das weiß er deshalb, weil der Wettbewerb reinguckt. Das heißt, ein ganz entscheidendes Kriterium für die Alleinstellung ist die Schnelligkeit. Ich denke, die Schnelligkeit und die Kreativität, weil einfach viel mehr Wissen. In einer Firma können Sie nicht alles wissen. Sie können nicht alle Genies in einer Firma haben. Ja, aber Sie haben hier theoretisch durch diese offenen Interface Zugang zu den Genies aller der ganzen Welt.
Ganz erstaunlich. Also wenn Sie irgendjemand wären, würde ich sagen, das ist eine schöne Träumerei. Aber Sie sind Technikvorstand bei Alcatel-Lucent. Sie sind Leiter der Bell Labs Deutschland. Also schon jemand, der weiß, was er sagt. Heißt das, dass die Idee des Internets, dass wir alle gemeinsam an etwas arbeiten können, die Idee eines Wiki, die Idee von Wikipedia und ähnlichen Sachen, dass die jetzt auch auf die Industrie überschwappt?
Innerhalb der Bell Labs beschäftigen wir uns sehr intensiv damit. Es geht ja nicht nur darum, Forschungsergebnisse vorzubringen, es geht ja auch um Methodiken. Und wir sind ganz klar davon überzeugt, wir müssen uns dieser Thematik stellen. Ich sagte Ihnen mal am Anfang, es gibt wahrscheinlich viel mehr Fragen als Antworten und ich werde Ihnen heute auch Antworten schuldig bleiben. Aber laden Sie vielleicht mal einen jungen Menschen oder mehrere junge Menschen ein, die aufgewachsen sind mit Web 2.0. Und fragen Sie einfach mal, wie Sie kommunizieren, welche Erwartungshaltung Sie auch an eine Firma haben. Die reden ja auch von einem Enterprise 2.0. Es ist immer ein Generationsproblem. Junge Leute sind immer provokativer. Aber es sind die Digital Natives, wie sie sich selber nennen. Hm. Und wir, Entschuldigung, wir drei hier im Studio sind nur die Digital Immigrator.
Das ist auch was Schönes.
Leider mein kein Ignorator. Ja.
Wir haben, ich weiß nicht, kennen Sie Darkstuhl in Saarland? Das ist so eine Denkschmiede von der Universität. Und da hatten wir letztens ein Seminar gehabt, das hieß Open Source für die Industrie. Es war ungefähr so, dass Siemens sich zusammensetzt mit Philips und sagt, wir entwickeln Open Source. Dachten wir, oh, da kann doch Philips kommen und kann euch alles da wegklauen. Nein, nein, nein. Es wird gemeinsam etwas entstehen und wir können uns das aufteilen. Und wir haben beide mehr davon, weil wir beide einen höheren Level erhalten. Eigentlich die Idee.
Aber schauen Sie auch den Apple Shop an. Gehen Sie in den Apple Shop. Dort sind die wenigsten Produkte dann, die auf einem iPhone arbeiten, sind Produkte von Apple. Mhm.
Ja? Ja. Lassen Sie uns mal über Energie sprechen. Wir brauchen ja Riesenmengen an Energie. Mehr als wir produzieren können heutzutage, weil wir einfach die Energie der Sonne noch nicht so hocheffizient umwandeln können, wie es notwendig wäre. Wir verbrennen fossile Energien, verschmutzen unsere Umwelt, das heißt machen unsere Ökosphäre kaputt. Wo kann man denn aus Sicht eines Unternehmens, wie Sie es jetzt hier bei uns vertreten, ansetzen, um mit dem Energieverbrauch runterzugehen? Was sind wichtige nächste Schritte?
Ich denke, der gesamten IT und TK, also IT und Telekommunikationsindustrie, während an vielen Stellen wird Energie verbraucht und viel zu viel Energie verbraucht und in Wärme umgewandelt und nicht darin umgewandelt, wo es eigentlich zur Übertragung notwendig ist. Ein ganz klarer Schwerpunkt ist das Mobilfunknetz. Hier haben wir heute die größte Ineffizienz. Hier wird sehr viel Energie in die Luft geblasen. Es gibt nicht unbedingt belastbare Zahlen, aber Abschätzungen, dass mit Sicherheit 70, vielleicht sogar 80% eines Telekommunikationsnetzes im Mobilfunk verbraucht wird. Hier kommt es darauf an, das effizienter zu machen.
Und das wissen Sie auch, wie das stattzufinden hat.
Ich denke schon, dass wir es wissen und wir arbeiten daran. Es geht einmal darum, natürlich die ganze Verstärkertechnik, die Hochfrequenztechnik effizienter zu machen, also einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen. Es kommt aber auch darauf an, dass nur dann Energie verbraten wird, wenn sie auch gebraucht wird. Das heißt also, wenn eine Zelle kaum benutzt wird, also kaum Teilnehmer sind, dann kann man in einen Schlafmodus gehen. Man kann sich auch das vorstellen, es ist ja heute alles digitalisiert. Da gibt es Zeitschlitze, wo eben kein Funkenergie gebraucht wird. Auch dort kann man Energie sparen.
Wir sollen ja in Europa als Bürger dazu angehalten werden, Energie zu sparen. Es wird ab 2010 gesetzlich verboten sein, dass wir Geräte haben, die im Standby mehr als 1 Watt Leistung aufnehmen, die dann nicht mehr verkauft werden dürfen, wenn sie höher sind. Es soll auch so kommen, dass wir quasi jederzeit wissen, wie viel wir verbrauchen in unserem Haus. Glauben Sie, dass so etwas das Bewusstsein der Menschen wirklich ändert, dass die auf ihren Zähler gucken, den sie dann haben? Und wie funktioniert denn das? Muss ich dann jeden Tag, jedes Mal, wenn ich geduscht habe, zu meinem Stromzähler in den Keller flitzen und den ablesen?
Genau das wird der Punkt sein. Es muss natürlich so attraktiv sein, dass Sie auch Interesse haben, sich das anzuschauen und damit Ihr Energiebewusstsein zu schüren. Ich kenne Pilotprojekte, wir sind selbst daran beteiligt, die laufen alle unter der Überschrift Smart Metering, wo wir schon merken, dass die Kunden sehr interessiert sind. Sie suchen momentan Friendly User, aber es sind sehr viele Kunden daran interessiert, das sich anzuschauen. Ja, in der Tat, die Forderung ist, man soll mehr oder weniger Realtime sehen können, was ich für Strom verbrauche. Das wird zunächst mal so passieren, dass Sie halt in ein Internetportal gehen, mit einem entsprechenden Passwort, und Sie sehen dort aufgezeichnet über die Zeit, wie Sie Strom verbraucht haben. Noch nicht wissen, woher es eigentlich herrührt, aber Sie fangen dann darüber nachzudenken, woher kommen denn die Spitzen? Der nächste Schritt ist natürlich, dass Sie dann einmal die Wahl haben des Energieverbrauchers oder des Energielieferanten, die Wahl haben, denn Sie sollen die Angaben auch nicht in Kubikmetern oder in Kilowatt bekommen, damit können Sie nichts anfangen, sondern in Cent, in Geld. Ja. Das muss bare Münze sein. Aber der Schritt geht dann noch weiter, dass sie natürlich auch ein denkbar ist, dass man ein Energiemanagement im Hause hat, dass man das intelligent gestaltet, ja, dass man weiß, wann der Strom billiger ist und dass man eben zu bestimmten Spitzenzeiten dann eben nicht die Waschmaschine laufen lässt. Also bis zur gesamten, sagen wir, Haus, sage ich mal, Automatisierung.
Das heißt, jedes Gerät hätte dann irgendwie die Möglichkeit zu kommunizieren mit einer Zentrale und sagt, ich brauche so viel und jetzt besser nicht, oder?
So könnte man sich das vorstellen. Das ist dann die nächste Phase, aber da wollen wir eigentlich mal hin. Aber ich glaube schon, auf Ihre Frage nochmal, allein, dass Sie, wenn Sie sehen, was Sie momentan an Cent verbrauchen, nicht irgendwie Kubikmeter, damit können Sie nichts anfangen, und sich wundern dann, warum gerade jetzt mehr und dann weniger, dann werden Sie schon sehr energiebewusst werden und Sie werden auch wesentlich energiebewusster, denke ich mal, Ihre Hausgeräte kaufen.
Wann ist es soweit?
Wie es der Regulierer vorgibt, 2010, aber es gibt bereits heute Pilotprojekte mit sogenannten Friendly Usern und mit sehr positivem Feedback.
Und ich glaube, wer da besonders gerne mitmacht, das werden die Kinder sein. Die werden sagen, Eltern, guckt mal da, was habt ihr da wieder? Das sind wieder 3 Euro draufgekommen. Die machen unheimlich gerne mit bei solchen Sachen. 2008 war das Stichwort auf der CeBIT, Green IT. 2009, Green IT. 2010, Green IT, Fragezeichen. Auf jeden Fall vielen Dank, Herr Dr. Fechner, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
Gerne.
Auch ich bedanke mich bei Ihnen. Wir werden sehen und hoffen, dass diese Sachen sehr schnell umgesetzt werden. Sehr schön.
Danke.
Wir haben ja schon mal Linux von der Messe in der Sendung gehabt. Klaus Knopper war bei uns, aber wir haben noch jemanden bei uns, der etwas über Linux zu sagen hat. Denn wir haben in unseren Sendungen schon oft darüber geschimpft, dass die Schulen und die Kultusministerien und alle die Verantwortlichen viel Geld ausgeben für Windows-Produkte, um die Kinder früh zu dressieren, damit die später im Beruf auch nur Windows-Produkte kaufen. Jetzt ist bei uns Kurt Gramlich. Schönen guten Tag, Kurt.
Hallo.
Kurt, wo kommst du her? Was machst du?
Ich bin an der Volkshochschule beschäftigt in Halle, Westfalen. Und ich mache ehrenamtlich die Projektleitung für Skole Linux in Deutschland.
Skole Linux gibt es ja schon länger, aber es scheint jetzt so ein bisschen so aus der Asche aufzusteigen.
Ja, es gibt Skole Linux weltweit. Also es ist nicht jetzt ein deutsches Projekt, sondern es ist schon in Norwegen gestartet. Damals aus sprachlichen Gründen, weil man für eine kleine Gruppe der Bevölkerung wollte man auch Computer bedienbar haben in der lokalen Sprache. Das war ein Beschluss der Regierung. Und darüber hinaus ist das in Norwegen dann entstanden, hat eine lange Entwicklungsgeschichte, ging ungefähr 2001, 2002 los.
Also Microsoft wollte Windows nicht anpassen für so kleine Sprachgruppen und deswegen haben die das selbst in die Hand genommen.
Genau, die haben damals das Open Office komplett übersetzt in alle 3 Landessprachen, die es in Norwegen gibt.
Er sagt im Vorgespräch, für die Samen, das sind ja auch nur 20.000 Leute.
Ja, es sind
da
relativ,
hat also dann Microsoft gestreikt.
Ja, genau. Kann man auf der einen Seite verstehen, aber wenn so etwas daraus entsteht, ist ja schon. schön.
Und dann haben die Norweger das selbst übersetzt.
Die haben das selbst übersetzt und es kam dazu, dass nicht nur das Open Office übersetzt wurde, sondern von der Universität in Oslo kam ein Entwickler dazu, Peter Reinholzen und Knut Irwin. Und die beiden haben dann sozusagen das Linux-System dazu geschaffen mit einer Gruppe in Norwegen. Und das ist in Deutschland bekannt geworden, weil die einen Preis gewonnen haben. Die haben in Norwegen einen Preis gewonnen für eine besonders gute Installation. Wir haben das dann uns der Entwicklung angepasst und wir haben in Deutschland dann 2004 den Linux Numedia Award gewonnen für die beste Distribution des damaligen Jahres. Ja, und jetzt verbreitet sich Skole Linux. Es gibt die meisten Installationen sind, weil ein Lehrer das übernimmt und sagt, das ist gut, das spart mir viel Arbeitszeit. Ja. Der große Vorteil von Skole Linux gegenüber anderen Lösungen ist, dass es relativ leicht zu administrieren ist. Wir haben eine Terminal-Server-Lösung da drin. Das ist so ein Hauptargument. Das heißt, ich muss nur einen Rechner administrieren und habe alle Clients sofort administriert. Ich spare sehr viel Administrationszeit. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Und dann ist es natürlich alles freie Software. Ich kann das System mit nach Hause nehmen. Ich kann es als Schüler zu Hause nutzen. Also Skole Linux ist eine Lösung für den Digital Gap sozusagen. Man muss nicht Geld haben.
Wo wird es denn im Moment am meisten eingesetzt?
Also in Norwegen ist natürlich am allermeisten, ja, am meisten verbreitet. In Deutschland schätze ich mal vielleicht 500 Installationen, weil sie da runterladen kann. Haben wir keinen.
Weiß man nicht.
Wir haben noch einen kleinen Trick. Der Hauptserver, den haben wir im norwegischen Namen gelassen. Ein norwegischer Server heißt Tjena. Und dann kommt auf der Mailingliste die Frage, verflixt nochmal, was bedeutet dieses Tjena?
Ah ja, und
dann wissen wir, da ist wieder einer, der es ausprobiert hat. Aber inzwischen, das sind sozusagen alles aus den Anfängen heraus. Inzwischen ist es so, wir haben ein Wiki mit über fast 5000 Seiten inzwischen. Ja. Wir haben über 500 Aktive, die da drin schreiben. Und jetzt haben wir offizielle Unterstützung bekommen.
In Hamburg und in Rheinland-Pfalz,
genau.
In den Bundesländern.
Genau.
Wie weit geht diese Unterstützung? Ist das die Empfehlung, in Schulen Linux zu machen?
Ja, es ist, also in Hamburg ist es so, dass es gab einen langen Testlauf, da wurden verschiedene Schulserver getestet und das Ergebnis der Institution, die das getestet hat, war, Skole Linux ist das Beste.
Für Schulen.
Und dann haben die gesagt, jede Schule kann selber wählen. Sie können Windows haben oder Skole Linux als Server. Das ist da schon seit 2-3 Jahren oder sowas. Mal gucken, was sich jetzt mit den aktuellen Ereignissen in Hamburg, ob es da nochmal einen Schub gibt. In Rheinland-Pfalz ist über Klaus Nobber der Kontakt entstanden, dass man eine sozusagen von den vielen verschiedenen Linux-Möglichkeiten, die es gibt, wo viele Lehrer mal da was gemacht haben. Der Lehrer wechselt die Schule, keiner weiß mehr Bescheid. Mhm. Ja? Hat man sozusagen, was könnte eine nachhaltige, dauerhafte Lösung sein? Wie müssten wir den Support organisieren, dass Lehrer nicht mehr hinter den Rechnern herlaufen, dass sie funktionieren, sondern dass sie unterrichten können? Auch die haben getestet, geguckt und haben gesagt, Skole Linux ist die beste Lösung. Für Rheinland-Pfalz, haben Kontakt aufgenommen und haben gesagt, okay, wir wollen gerne das und das und das und das hätten wir gerne noch für Rheinland-Pfalz. Mhm. Das heißt, es gab einen Bedarf, es gab ein Vorprojekt. In diesem Vorprojekt hat die Fachhochschule Kaiserslautern, die Zweigstelle Zweibrücken, wo ein Herr Klaus Nobber beschäftigt ist, die Projektleitung bekommen und wir haben jetzt bis Ende Februar hatten wir das Vorprojekt, haben das abgeschlossen. Ja. Und sind jetzt dabei, sozusagen das zu verbreiten.
Skole Linux ist ein nicht kommerzielles Produkt.
Ist ein nicht kommerzielles Produkt.
Das heißt, du hast schon gesagt, du bist ehrenamtlich.
Ich mache das ehrenamtlich, ja.
Machst du das allein? Oder?
Nein, wir sind eine ziemlich aktive Gruppe.
Ja. Wie sieht es denn jetzt aus für den Schulleiter oder für den Verwaltungsapparat, der in der Schule steht?
Ja.
Anschaffung von mehreren Systemen Windows und Anschaffung von Skole Linux.
Ja.
Mit Computer. Wie sieht denn der Unterschied aus?
Also erstmal, für die Linux-Version gibt es keine Lizenzkosten. Das ist also relativ einfach. Aber das ist nicht der entscheidende Kostenvorteil aus den Studien. Es gibt Studien, wo Skole Linux eingesetzt wurde. Was ist der entscheidende Vorteil? Der entscheidende Vorteil ist die Nachhaltigkeit. Das heißt, die geringe Zeit der Administration, die höhere Laufzeit der Rechner, der geringere Ausfall von Rechnern, weil sie nicht funktionieren und nicht unterrichtet werden kann, weil die Kisten mal wieder nicht funktionieren. Das ist so der Vorteil, der am Wesentlichen herausgestellt wurde.
Und finanziell doch bestimmt auch was.
Finanziell ist das...
Was kostet so eine Windows-Lizenz?
Oh, gute Frage.
Na gut, keiner weiß, dass wir alles sind Linux-Leute. Ich bin der einzige Windows-Mann.
Also ich sag mal,
was Vista kostet für mich.
Ich kann nur sagen, wenn wir die 19 Serverdienste, die auf unserem Hauptserver laufen, wenn man die kaufen würde, jetzt bei diesem Produkt, dann würde man mehrere tausend Euro ausgeben müssen, um diese Qualität zu haben.
Jetzt geht Linux aber immer noch die mehr oder die, ja, nun negative an Makel vorher, dass es schwerer ist, das zu installieren und zu bedienen als Windows. Wie sieht es denn aus? Wie kommen denn die Leute, die Lehrer, die Schüler, die Kinder, wie kommen die damit zurecht?
Also Schüler, die neu ans System rankommen, sind mit Linux schneller, kommen schneller zurecht als mit Windows. Schwierig sind Leute, die von Windows kommen und umdenken wollen, umdenken müssen. Die Oberflächen sind so ähnlich geworden, dass man das System so einrichten kann, dass überhaupt ein User gar nicht mehr merkt, dass da ein Linux drunter läuft. Also das ist sozusagen vorbei, diese Diskussion. Auf der Serverbasis ist schon lange klar, dass... Ich wollte noch kurz sagen, wie das in Rheinland-Pfalz sich jetzt verbreitet. Schulen konnten einen Antrag stellen, Pilotschule zu werden.
Ja.
Wenn das genehmigt wurde...
Konnten oder können?
Jetzt wieder. Es kommt jetzt wieder ein Aufruf. Also wenn wir dann... Demnächst müsste das wieder durch die Presse in Rheinland-Pfalz gehen. Schulen, die Interesse haben... die uns hören, sollen sich vielleicht dann melden.
Ja.
Es gibt inzwischen sind 11 Pilotschulen, die sozusagen den Prozess der Anpassung jetzt betreuen. Die wissen auch, da funktioniert nicht alles vielleicht auf Anhieb. Die testen sozusagen mit und das ist die Basis und das geht Schritt für Schritt weiter.
Wo sind die Pilotschulen? Können vielleicht andere Lehrer, die an der Entscheidung teilnehmen, da mal gucken gehen?
Ja, also ich würde sagen, die Schule, die jetzt die wirklich für Besucher am besten geeignet ist, die Berufsschule in Andernach.
Mhm.
Da könnte man hingehen und da muss man einen Termin ausmachen, weil da sind jetzt viele, die das sehen wollen. Es ist ja ganz neu, ist ja gerade Ende Februar fertig geworden.
Wir haben im letzten Jahr und auch schon ein Jahr davor mit Beginn unseres Computerclubs auf Linux hingewiesen. Wir hatten Lehrer da gehabt in der Sendung, die da gesprochen haben. Wir hatten auch einen Lehrer, das war schon ziemlich bejammernswert im Grunde genommen, was der uns sagte. Er musste quasi Linux so ein bisschen geheim machen, weil die Schulleitung Windows vorgeschrieben hat. Und die Leute, die er hatte, es waren viele Schüler, die Linux machen wollten, die waren so ein bisschen konspirative Typen da irgendwo. Die sind dann mittags geheim da in die... Das darf doch wohl nicht wahr sein.
Ja.
Das muss man doch wohl verändern können.
Das ist auch vorbei. Also inzwischen... Ne, wir hatten
jetzt, da war es noch aktuell. Ne?
Ja, also jetzt auf der CeBIT vor kurzem war ja auch der Staatssekretär da und hat von oben herab sozusagen gesagt, das ist sozusagen die Vielfalt der Welt muss abgedeckt werden in den Schulen.
Der
rheinland-pfälzische Staatssekretär, Herr Ebling vom Bildungsministerium.
Sie sind doch nur Nordrhein-Westfalen, warum geht das denn bei uns nicht vorwärts?
Naja,
also jetzt von der Schulleitung her.
Weil du nichts tust. Ich bin in Rheinland-Pfalz zu Hause und bei mir funktioniert es.
Na gut, dann fange ich auch an.
Ja.
Okay.
Okay, wir sollten da zusammen vielleicht mal öfter sowas machen. Uns würde es auch interessieren, wenn in Rheinland-Pfalz wieder der Aufruf ist, dass wir den auch verkünden
können. Das würden wir gerne weiter verbreiten.
Dass wir das weiter wissen.
Einen letzten Satz würde ich gerne noch sagen.
Bitte?
Also alles, was wir jetzt für Rheinland-Pfalz entwickeln, steht international wieder zur Verfügung.
Mhm.
Also zum Beispiel in Spanien, Extremadura, haben wir 100.000 Installationen.
Ja.
Na, und die können diese Sachen, die für Rheinland-Pfalz programmiert werden, jetzt nutzen. Wenn wir fertig sind.
Auch in Spanisch.
Auch in Spanisch. Das muss dann übersetzt werden und so. Aber sozusagen die Funktionalitäten, das ist das Schöne an der freien Software. Wir machen das gleich für alle.
Und wir sollten ein bisschen schon denkenden Schülern, schon ein bisschen älteren Schülern, einfach das Rüstzeug mit in die Hand geben. Verlangt einfach, dass ihr Linux machen könnt.
Genau.
Und nicht, dass ihr an FNWL an anderen Maschinen ausgebildet werdet. Verlangt das ganz einfach. Und von da muss der Druck herkommen.
Ja,
vielen Dank für das Gespräch.
Okay. Ja, danke schön.
Ich danke auch. Ja.
Wir sind ja nicht sehr viel rumgekommen hier auf der CeBIT und können auch nicht so den vollkommenen Überblick abgeben. Aber so eine kleine Einschätzung dessen, was wir gesehen haben, was wir gehört haben von Kollegen und von Besuchern, das ist doch das, was wir hier leisten können. Die Besucher sind unisono der Meinung, dass der erste Tag äußerst mau war. Es war kaum jemand da und dass der Samstag, dieser sogenannte Stierkämpfertag, wo also nur die Leute kommen, die gucken, die Privatleute, dass der vollste und der mächtigste war bisher.
Mhm.
Erstaunlich, obwohl das eine Messe ist, die nur für die kommerziellen Aussteller und Besucher gedacht war und in diese Richtung gesteuert wurde von der Messegesellschaft, auf Wunsch der Aussteller natürlich, dass doch dieser Tag so massiv genutzt wurde.
Die großen Tütenträger waren auch nicht dabei. Es gab zwar junge Leute, die mit gefüllten Tüten durch die Gegend liefen, aber kein Vergleich zu dem, was früher da war. Da sah man immer Luftballons und irgendwelche Werbemittel, die da rumgeschleppt wurden.
Ich war ein bisschen in der Halle 11 und ich war in der Halle 8. Die Halle 8 ist die Green IT-Halle. Da wurde ja viel mit geworben. Da wurde sogar im letzten Jahr das schon als Mittelpunkt genommen, der Messe.
Das ja, war, dieses Jahr wieder.
Das ja, wieder, ja. Und das war äußerst dürftig, was ich da gesehen habe. Ich habe zum Beispiel da eine halbe Halle gesehen, völlig leer, zwar mit Teppichboden ausgelegt. Und die andere Hälfte war mit meiner Ansicht nach seltsamen Green IT-Ständen versehen. Green IT ist, wenn du siehst, was du verbrauchst. Das heißt, es waren diese komischen Wattmeter von Konrad, die waren da in verschiedenen Steckdosen. Und wenn du dann eine Lampe eingeschaltet hast mit 100 Watt Birne, dann wurde 100 Watt Verbrauch angezeigt.
Ja, dazu brauche ich aber nicht auf die CeBIT zu fahren. Also.
Na gut, das ist ja etwas, was der Mensch demnächst sehen soll. Das Metering,
Smart Metering,
was vor Augen geführt werden soll.
Gut, aber es ist sicherlich sinnvoll, aber das haben wir im Gespräch eben ja schon gehört, dass wir wissen, wie viel Energie wir verbrauchen, wie viel Stromverbrauch wir gerade aktuell haben. Aber die Idee Green IT, die kommt nicht so sehr gut an, weil es erstmal Geld kostet und dann spart man möglicherweise Geld ein. Also der nächste Generationsschritt, wenn man sich neue Geräte anschafft, egal ob im privaten oder im Businessbereich, ist sicherlich Richtung Green IT. Aber Green IT umschwenken und dafür Geld ausgeben, das ist nicht das, was dahinter steht.
Aber interessant fand ich zum Beispiel in der Halle 11, in der Forschungshalle, da war ja nun doch einiges zu sehen und da war es wirklich schade für mich, dass ich nicht länger da bleiben konnte. Ich musste wieder rüber und wieder raus und dann nochmal hin und wieder raus. Da habe ich mich sehr gefreut darüber, dass ich mich unterhalten konnte über neue urbane Systeme. Dass wir unserem Nahverkehr ein bisschen was Neues machen müssen, dass wir da auch Computer einsetzen müssen und mobile Geräte einsetzen müssen, die irgendwo angerufen werden können, dann kommen die für mich, dann benutze ich die, lasse sie stehen. So ein bisschen was Besseres als diese Bahnfahrräder in Köln oder in anderen Städten auch. Da muss etwas geschehen, denn unser Nahverkehr, der liegt ziemlich flach.
Ja gut, in der Stadt geht es danach, aber wenn du auf dem Dorf wohnst, dann fährt morgens ein Schulbus und da können dann die normalen Leute auch noch mitfahren, weil sonst kein anderer Bus fährt und abends fährt einer zurück, genau wie ich zum Beispiel. Wir haben zwar heute, wenn man die Sendung hört, Montag, aber am Sonntag haben wir die aufgenommen und ich muss früh wieder zurück, damit ich überhaupt noch nach Hause komme.
Ja.
Das liegt alles im Argen, da kann man nun über Umweltschutz sprechen, wie auch immer man will, aber man muss den Menschen immer noch die Möglichkeit geben, mit öffentlichen Verkehrsmitteln wieder nach Hause zu kommen.
Sonst kommen wir zurück so in das Jahr 1930, so im Hunsrück, da habe ich einen Fahrplan gelesen. Da musste man, wenn man von Simmern nach Boppard holte, kennst ja die Strecke, musste man übernachten, wenn man wieder nach Hause wollte.
Das ist ja toll.
Ging einfach nicht. Manche Dörfer und Städte sind in der Tat so, dass es ähnlich ist.
Als du da bei diesem Segway warst, hast du den angesehen, da bin ich vorher schon mal gegenüber von dem Stand, wo auch der Klaus Knopper war, zu diesen Robotern gegangen, weil sie standen da leuchtend, blau, metallisch, gelb und so weiter. Und ich habe mal geguckt und ich habe gedacht, Mensch, wir haben vor kurzem eine Sendung gemacht, eine Sondersendung, großen Montag, und jetzt stehen hier so Dinger. Das hat mich ja wirklich begeistert. Du bist ja dann da gewesen, hast noch einen Beitrag gemacht, den die Zuschauer auch am Donnerstag jetzt, wir produzieren am Donnerstag, also Donnerstag in einer Woche
sehen können. Wir haben ja auch eine Sendung gehabt hier bei uns.
Ja, also das ist doch toll, wenn ich mir das vorstelle, dass die Sachen schon da sind.
Ja,
entwicklungsmäßig. Man kann zeigen, dass die Ideen funktionieren.
Aber hier in der Sendung haben wir ja auch mal hochgerechnet. Ne? Wir sind ja bei ein paar Millionen gelandet. Und dann hast du so ein ganz, ganz sensibles Gerät. Und dann brauchst du ja so eine ganze Mannschaft irgendwo, die dann auch wieder Schrittmotore auswechseln kann.
Ja, dann nimmt man anderen Roboter.
Ja, und wenn du dann zu Hause so ein hochsensibles Gerät hättest, was alle 2 Stunden kaputt geht, ich glaube, da wärst du nicht zufrieden damit. Und da brauchst du wahrscheinlich einen zweiten Roboter, der den anderen wieder reparieren kann.
Wir haben jetzt eine ganze 5 Minuten da drum herum geredet. Die technischen Sensationen wie in den vergangenen Jahren gab es nicht.
Nein.
Es ist alles beim Alten geblieben, hat sich ein bisschen weiterentwickelt oder sowas. Und wir gehen so langsam auf das Ende der Sendung zu. Was sollen wir machen?
Vielleicht können wir auch so eine kleine technische Ruhepause mal gebrauchen.
Nein, ich meine, wir sollten uns mal bei GData bedanken,
ach so,
weil wir
ja
hervorragend betreut worden sind von der gesamten Mannschaft. Alle nett, alle freundlich, alle zuvorkommend. Und dass wir hier so gastfreundschaftlich aufgenommen worden sind.
Und in dieser Form war es die beste CeBIT, die wir erlebt haben.
Ja.
Toll. Also wir fanden es toll, dass wir hier sein durften. Und wir heben den Daumen nach oben. Alle Mann, die hier sind. Und sagen EBIB, GData, EBIB, GData, EBIB.
Oh, hast du für mich mitgesagt und tschüss.
Das war Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.
Der Computer Club 2 und G-Data sind, wie schon in den beiden Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Spezialist ist einer der größten Anbieter für Virenschutzprogramme und stellt in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vor. Das Computer Club Team produziert in seinem Studio auf dem G-Data-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audio-Sondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der G-Data Arena zum Thema Datenschutz, Online-Abzocke und Kinder im Netz. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt, wie etwa Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer von Bitkom, oder Dr. Alexander Dix, Datenschutzbeauftragter des Landes Berlin. Also nicht verpassen, Halle 11, Stand D35.